D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was passiert jetzt? The day after tomorrow, der Tag nach der Wahl in den Staaten. Er beginnt so langsam da drüben. Und ob man es mag oder nicht, ist so. Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. In unserer Kantine gab es heute Hackbraten und lange Gesichter als Reaktion darauf. Das kann kein Dauerzustand sein. Das ist ungesund und deswegen haben wir heute Abend Antworten für euch. Wir wollen wissen, warum brauchen wir eigentlich noch Wahlumfragen, wenn die, die gemacht werden, sowieso falsch liegen? Wir wollen wissen, wer verlässt die USA, wer wandert aus aufgrund des neuen Präsidenten? Und wir wollen wissen, was bedeutet es eigentlich, wenn Hillary Clinton sagt, sie hat ihre Zusammenarbeit Donald Trump angeboten? Das alles klären wir heute. Mit dem Studio dabei ist Sebastian Rams.
Schönen guten Abend.
Kaffee trinken, das war heute deine Reaktion. Du hast es weggespült, dieses Ergebnis. Deute ich das so
mit
richtig?
Mit heißem, dirty, schwarzem Kaffee. Ja, das kann man so sagen.
Das kann man machen. Bei mir war es eine Cola, da ist auch Koffein drin und wir klären gleich
American
mal.
American Style.
Ja, make America great again. Mein Name ist Thilo Jahn. Schön, dass ihr mit dabei seid.
D-Radio Wissen.
Wir sind aufgewacht und haben mitbekommen, dass die USA bald einen neuen Präsidenten haben werden. Donald John Trump.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. And this is so important to me.
Das war heute Morgen um 8 Uhr in der Früh Trumps Acceptance Speech. Gemäßigte Töne da, er möchte also der Präsident aller Amerikaner sein. Nicht aggressiv ist er da aufgetreten wie in seinem Wahlkampf, sondern eher präsidial, man könnte fast schon sagen staatsmännisch war er da. Ist abzuwarten, ob er das dann auch sein wird, findet auch der Radiowissen Facebook-User Bernd. Er schreibt, naja, sympathisch kann Donald Trump nicht sein, aber er ist gewählt und es muss sich zeigen, was für ein Charakter er wird. Und mit der neuen Rolle als Präsident eine ganze Nation zu leiten. Egon schreibt auch, armes, krankes Amerika. Wir wollten von euch wissen, wie ihr diesen Wahlausgang bewertet.
Es ist ganz witzig, ich hatte gerade eine Führung und unser Guide hat uns eingeleitet mit dem 9. November, was immer ein Schicksalstag war in Deutschland, wo immer viel passiert ist. Und er hat gesagt, ja, es wird ein Schicksalstag, der 9. November 2016 für die ganze Welt. Also ob ich das jetzt so sehe, weiß ich noch nicht ganz, aber er hat es so begründet.
Ist der Tag, an dem in den USA ein Präsident namens Trump gewählt wird, ein historischer Tag? Mit der Frage bin ich heute losgelaufen. 1,5 Stunden lang war ich in der Stadt unterwegs. Ich habe dort ältere Leute getroffen und jüngere, Deutsche und Migranten. Und jeder hatte seine Meinung zu Trump. Und die sah immer sehr ähnlich aus.
Oh wei, schlimm.
Hätten Sie es erwartet?
Nee, überhaupt nicht.
Es ging mir so ein bisschen wie bei der Brexit-Entscheidung. Man wacht auf und denkt, Hillary Clinton hat die Wahl gewonnen und man wacht auf und es sieht schlecht aus.
Also ich bin so zwischen Schock und aber auch nicht überrascht sein. Es ist bitter, aber wahr. Es ist halt jetzt im Moment die Zeit der Rechtspopulisten und leider der politischen Clowns. Und das war abzusehen, dass das passiert.
Im Wahlkampf hat Trump ja große Töne gespuckt. Obamacare, die Gesundheitsreform des Noch-Präsidenten, will er schnellstmöglich zurücknehmen. Und dann ist da noch diese Sache mit der Mauer an der Grenze nach Mexiko. Wird Trump diese Drohungen tatsächlich wahrmachen?
Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, weil das ist ja ein Mann, der sehr viel redet, sehr, sehr viel. Sogar so viel, dass die Menschen sogar wissen, ja, der lügt gerade, also die lassen sich ja wissentlich belügen.
Ich glaube, da wird vieles von dem kippen, was Obama jetzt noch angerührt hat, sage ich mal, an Gesetzesentwürfen, die noch nicht komplett durch sind.
Also ich glaube, dass diese Mauer Mexiko, die wird kommen. Das habe ich, also alles, was man heute Morgen so gesehen hat und gehört hat, wird er da auch relativ wenig dran ändern.
An dem Punkt gehen die Meinungen allerdings ein bisschen auseinander.
Also das mit der Mauer ist natürlich, kann er so in seinem Wahlkampf, finde ich, sehr gut verwenden, aber ich glaube kaum, dass er das wirklich durchbekommt.
Das kriegt er nicht hin, glaube ich nicht. Also nochmal so ein zweites Berlin, das kann ich mir nicht vorstellen.
Von daher denke ich nicht, dass alles kommen wird, was er gesagt hat, aber ich denke, dass das ganze Land auf jeden Fall sehr, sehr gespalten wird, weil das kriegt man ja jetzt schon, ob es jetzt in den sozialen Netzwerken ist oder was weiß ich, wo kriegt man es ja überall mit. Das Land wird auf jeden Fall sehr, sehr gespalten. Also es gibt ja keine, die sagen, ja, Trump ist okay, sondern es gibt nur, Trump ist Hammer, ist geil, oder es gibt, Trump ist das Letzte, das Schlimmste, was uns passieren konnte.
Auf uns hier in Deutschland oder in Europa wird sich Trumps Präsidentschaft aber auf jeden Fall auswirken. Da sind sich die Leute sicher. Fragt sich aber, hat das auch Einfluss auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr?
Ich könnte mir halt vorstellen, dass durch diese Art, wie ein Trump Wahlkampf führt, wo er viel auf Populismus einfach aufgelegt ist und auf das Denunzieren seiner Gegnerin, dass sowas auch in den deutschen Wahlkampf eventuell Einzug erhält, was man ja irgendwie durch die AfD auch so ein bisschen mitbekommt, wo es ja viel darum geht, einfach Angst zu vermitteln den Leuten.
Die Weltpolitik wird also anders aussehen mit Präsident Trump. Deswegen nochmal die Frage, der 9. November 2016, wird man sich an diesen Tag in Zukunft noch erinnern? So wie an den Mauerfall oder an den 11. September?
Also 9-11 ist negativ und der Mauerfall ist positiv. Also ich würde sagen, es wird auf jeden Fall eins von beiden werden. Es wird entweder ein positiver Rückblick werden oder ein negativer.
Ich denke schon, ja, dass damit eine neue Ära beginnt, um es mal positiv auszudrücken.
Positiv insofern, vielleicht ist das ein Aufruf für Europa, wenn jetzt Frankreich wählt und wenn auch Deutschland wählt, dass man sich nochmal besinnt, dass wenn die, die sich halt raushalten aus der Wahl, dass so etwas passieren kann, mobilisiert werden.
Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren gar nicht mehr so viel über den Trump reden und er als ganz unwichtige Person irgendwann untergehen wird. Ansonsten hoffe ich, dass es nur eine kurze, möglichst schmerzfreie Episode ist.
Auf der anderen Seite stärkt das natürlich auch die Position wie der AfD oder der Rechtspopulisten in Frankreich. Wir werden sehen, Geschichte ist halt immer so schwer vorauszusagen. Und am Ende des Tages ist es eine Demokratie. Es ist demokratisch gewählt worden, das ist die Mehrheit der Leute und das muss man respektieren, denke ich, auch wenn es wehtut.
So sind die Fakten, Sebastian.
Ja, fast, weil er sagte, die Mehrheit der Leute und das ist ja das
stimmt nicht.
Perfide an dem System, es stimmt nicht. Vorhin, vor 2 Stunden habe ich was gelesen, 150.000 absolute Stimmen mehr für Hillary Clinton. So sieht es nämlich aus.
Das ist nämlich das Wahlsystem in den USA.
Aber das System, so wie es aufgebaut ist, noch über den eigentlichen Stimmen, sieht halt die Wahlmänner vor und die geben halt dann demnächst ihre Stimme ab und es sind absolut gesehen aber mehr wieder
die für Hillary. Die absoluten Zahlen genau stehen hinter Hillary Clinton. Das Wahlsystem über die Wahlmänner spricht allerdings den Sieg für Donald Trump zu. Wenn man das zusammenfassen will, dann sind da relativ viele Skeptiker mit dabei, relativ viele Bedenken. Wir wollen eure Meinung wissen, eure Bedenken, eure Visionen zu dieser US-Wahl und wie es jetzt weitergeht. Her damit, schreibt uns eure Meinung bei Facebook oder an mail@deradiowissen.de.
Deradio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das war ein sehr dreckiger US-Wahlkampf und das war ein Wahlkampf, in dem viele Promis in den Staaten auch die Plattform genutzt haben, sich gegen oder für einen Kandidaten auszusprechen. Zum Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht noch, Schauspieler Robert De Niro.
He's a dog, he's a pig, he's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes, he's an idiot, Colin Powell said it best, he's a national disaster, he's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo has wound up where he has.
Erledert. Aber sowas über Trump ab, hat ihn sicherlich nicht gewählt. Trotzdem wird Trump jetzt auch sein Präsident werden. Face the fact. Sebastian, welche Reaktion gab es denn heute bei den Schauspielern, bei den Musikern, bei den Künstlern, den Promis auf das Wahlergebnis?
Ja, ich habe mich mal durchs Netz bin gestöbert und bin gestreunt sozusagen. Mhm. Also im Gegensatz zum Popstar Taylor Swift hat über 80 Millionen Follower bei Twitter. Jeder wollte schon immer wissen vorher, was macht sie jetzt? Für wen stimmt sie? Weiß man bis heute nicht. Aber es haben doch sehr viele andere Prominente des Showbiz früh Stellung bezogen, darunter der ehemalige Wrestler Hulk Hogan, der twittert, thank you God for the highly favored miracle, thank you for the shift and thank you for the truth.
Ja, ganz zu erwarten.
Ja, das war zu erwarten, genau. Ganz anders geht es Clinton-Befürworterin Katy Perry, der Musikerin, bei der der viel zitierte Riss durch die eigene Familie geht.
And tonight, my parents voted for Trump. But you know what? We will still all be sitting at the same table for Thanksgiving.
Also sie hat Hillary klar unterstützt, die Familie wählt Trump, aber trotz dieser unterschiedlichen Meinung gibt sie die Hoffnung nicht auf und sagt, sitzt nicht still, heult nicht rum, bewegt euch. Wir sind keine Nation, die es dem Hass erlaubt, uns zu führen.
Auf jeden Fall. Wie sieht's mit den Kollegen, den Musikerkollegen aus?
Ja, auch Lady Gaga war ja im Vorfeld sehr aktiv und auf Seiten Hillarys in der Weihnacht selber. Und seit dem offiziellen Ergebnis ist es aber etwas stiller um sie geworden. Aber ihr Twitter-Account, der läuft jetzt unter dem Titel Country of Kindness, also Land der Freundlichkeit. Und in dem will sie laut einem Tweet von vor 8 Stunden auch weiterhin leben. Außerdem hat sie heute ein Bild getwittert, das sie vor der Fassade des Trump Towers mit einem Schild zeigt, auf dem steht Love Trumps Hate, übersetzbar mit Liebe ist stärker als Hass. Und Madonna hat getwittert, a new fire is lit, we never give up, we never give in. Und die Musikerin Ariana Grande schreibt, I'm in tears, also es wurde auch geweint an dem Abend. Mhm. Von anderen Stars wie Beyoncé oder Rihanna, da habe ich nämlich auch geguckt, hat man bis kurz vor der Wahl Postings pro Hillary Clinton gesehen. Mhm. Seit dem Ergebnis sind diese Social-Media-Kanäle, Twitter, Facebook, bei denen aber erstaunlich stumm, auch bei Miley Cyrus.
Jetzt zieht nichts man sich so zurück, oder was?
Ja, man kriegt, ist das krabbelt ein bisschen in die Villen zurück, glaube ich. Ja.
Die Defense.
Ja, dafür, es scheint so.
Dafür hat Stephen King seinen Account niedergemacht, seinen Twitter-Account, also ist da auch nicht mehr aktiv, habe ich gesehen. Sieht es denn irgendwer nach dieser historischen Wahlnacht auch was Positives?
Absolut. Denn wie wir gestern im Gespräch mit unserer Reporterin Hannah Ender aus den USA gehört haben, haben die Wähler in Amerika noch über viele andere Dinge abgestimmt. In Kalifornien auch darüber, ob Cannabis legalisiert werden sollte. Und so wird es wohl auch kommen, denn 53% der Wähler haben dafür gestimmt. Bürger dürfen ab 21 Jahren wohl demnach Cannabis bald in kleinen Mengen besitzen und bei sich zu Hause 6 Cannabispflanzen anbauen. Sehr zur Freude des Rappers Snoop Dogg, der dazu schrieb, wir haben in Kalifornien gerade Marihuana legalisiert, raucht jeden Tag Weed. Aber dann auf die Wahl bezogen schrieb er allerdings, God sheet his grace on the USA.
Und nicht nur Kalifornien hat Marihuana legalisiert, sondern Florida möchte das auch machen. Dafür haben auch die Wähler abgestimmt, wie die Reaktionen in Washington aussahen und was es mit dieser Wut der Landbewohner gegen die Stadtbewohner bei dieser Wahl auf sich hat, das klären wir gleich hier in D-Radio Wissen, der Redaktionskonferenz am Mittwochabend.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es war verdammt knapp. Das wissen wir heute. Hillary Clinton hat mehr Stimmen bekommen als Donald Trump. Über 130.000 mehr sogar. Nur das amerikanische Wahlsystem ist eben auf Wahlmänner aufgebaut und da hat Trump mehr als Clinton bekommen, weil er eben die wichtigen Swing States auch gewonnen hat. So ist es. Tatsachen am Tag nach der Wahl, der so langsam in Amerika beginnt. Wir schalten jetzt nach Washington zu unserem Korrespondenten, zu Markus Pindor. Markus, wie ist denn Washington heute aufgewacht?
Ich glaube, viele sind ziemlich verwundert aufgewacht, denn damit hatte nun niemand gerechnet mit diesem Wahlausgang. Und wer morgens in seine Zeitung schaute hier in Washington, in die Washington Post, der konnte dem auch noch nicht entnehmen, dass Hillary Clinton die Wahl verloren und Donald Trump sie gewonnen hatte. Da ist die Schlagzeile Trump leads tight race. Also Trump liegt in einem engen Rennen vorne. Das heißt, diese Wahlnacht hat sehr, sehr lange gedauert. Wer arbeiten musste und am nächsten Morgen früh aufstehen, der hat sich verabschiedet aller Voraussicht nach, bevor klar war, wie diese Wahl ausgehen würde. Ich glaube, viele waren verwundert, viele benommen und viele werden sich auch gefreut haben, diejenigen, die für Trump gestimmt haben. Aber ich glaube, viele waren einfach nur sehr, sehr, sehr verwundert.
Es gibt jetzt aber noch keine Demos. Das Wahlergebnis wird akzeptiert so?
Gerade eben ist Barack Obama vor die Presse getreten und hat eine Ansprache gehalten und hat gesagt, er setze sich ein für einen möglichst reibungslosen Übergang und er würde jetzt ab jetzt Donald Trump die Daumen drücken, das sei im Interesse Amerikas und auch Hillary Clinton hat gesagt, sie biete ihm seine Kooperation an, Donald Trump. Sie sei aber weiterhin, das sagte sie auch, für ein tolerantes, weltoffenes Amerika und werde dafür arbeiten.
Da hören wir noch mal kurz rein.
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans.
Wie soll denn diese Zusammenarbeit von Hillary Clinton mit Donald Trump aussehen?
Ich glaube, dass das eine Geste war, eine Geste, die auch den Anhängern von Clinton zeigen sollte, dass jetzt, was jetzt gefragt ist, nicht weiterhin Hysterie und gegenseitig aufeinander einschlagen ist, sondern dass gefragt ist, Kooperation zu zeigen. Ob diese Kooperation dann angenommen wird, ist eine ganz andere weitere Frage. Ich glaube, Hillary Clinton wollte sich hier, und sie hat das auch gesagt, einfach auch als gute Demokratin zeigen und hat gesagt, unser System sieht nun mal einen friedlichen Übergang der Macht vor und das ist ein Wert in unserer Verfassung, den wir sehr, sehr hoch schätzen und den ich auch hoch schätze.
Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen analytisch auf das Ergebnis ein. EU-Parlamentspräsident Schulz hat heute früh gesagt, diese Wahl liefert auch ein Ergebnis der Globalisierungsgegner. Die Bevölkerung auf dem Land habe anders gewählt als die in den Städten. Gibt es da wirklich so eine große Kluft in den Staaten? Und warum hat die bisherige Regierung die Leute auf dem Land im Stich gelassen?
Also ich würde zunächst einmal verneinen, dass die Leute auf dem Land im Stich gelassen werden. Genau wie bei uns auch bekommt das Land hier eine ganze Menge Agrarsubventionen und wird gefördert mit staatlichen Mitteln. Das ist das eine. Das andere ist, dass es tatsächlich einen kulturellen Sprung gibt, glaube ich, zwischen den Metropolenbewohnern und denjenigen, die auf dem Land leben. Ich glaube, dass das einfach der Unterschied ist, dass viele auf dem Land die Änderungen und die rapiden Veränderungen, die es gibt, nicht so richtig nachvollziehen können und sich davon auch bedroht sehen.
Das war Markus Pindor live für D-Radio Wissen aus Washington mit seiner Einschätzung und mit der Analyse der Wahl. Donald Trump wird also der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Face the fact. Morgen bekommt Trump vom noch Präsident Barack Obama dann das Weiße Haus gezeigt und dann gibt's eine kleine Übergabe.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Angela Merkel hat heute Vormittag dem zukünftigen Präsidenten der USA gratuliert.
Ich gratuliere dem Gewinner der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, zu seinem Wahlsieg.
Und sie hat auch gesagt, auf welcher Basis sie sich in Zukunft eine Zusammenarbeit mit den USA vorstellen kann.
Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an.
Wir wollen es aber genauer wissen. Was bedeutet denn bitteschön der neue Präsident mit seiner Mehrheit im Senat und im Kongress für Deutschland? Kurt Knüpfer ist Politologe an der FU Berlin. Er arbeitet für das John F. Kennedy Institut. Ich habe mit ihm bereits vor der Sendung gesprochen und wollte mal wissen, wie er dieses Ergebnis wahrgenommen hat.
Ich war sehr überrascht heute Morgen. Also ich habe die ersten Ergebnisse gesehen, habe gesehen, dass Ohio für Trump gestimmt hat, dann Florida und bin ehrlich gesagt immer noch sehr überrascht. Und das liegt auch daran, dass wir alle so überrumpelt waren. Also dass die Prognosen eigentlich alle relativ eindeutig waren. Mhm. Und auch alle Kollegen, die ich schätze und respektiere hier und in den USA, eigentlich einer Meinung waren. Mhm. Und die war, dass es schwer wird für Trump.
Trump könnte für Deutschland ja in erster Linie teuer werden. Denn militärischer Schutz durch die USA, hat er auch gesagt, zum Beispiel in Syrien, soll in Zukunft bezahlt werden.
Ja, also bei Themenfeldern wie der NATO hat Trump gesagt, dass man jetzt die anderen Mitgliedstaaten mehr zur Kasse bitten wird. Allerdings sind diese Aussagen immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und auch ein bisschen schwer auszulegen. Also er hat auch oft zurückgerudert, was das dann jetzt genau bedeutet. Man weiß da nicht so genau, was er sich vorstellt. Ich glaube, wir müssen dann gucken, welche Berater er mit an Bord holt. Er hat natürlich keine Erfahrung in der Außenpolitik und hat im Wahlkampf vor allem Dinge gesagt, die gut ankamen. Es kann natürlich sein, das stimmt schon, dass Deutschland sich nun mehr beteiligen muss. Es kann sein, dass das Konsequenzen hat für geplante Handelsabkommen, Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten. TTIP sei da vielleicht mal genannt. Es kann sein, dass es Auswirkungen hat für die deutsche Wirtschaft, für den Export, wenn wieder Zölle erhöht werden oder eingeführt werden in den USA, so wie Trump es auch angekündigt hat. Und in diversen Krisenherden der Welt, sei es jetzt Iran oder sei es die Klimapolitik, ja, wird es wahrscheinlich nicht leichter in der transatlantischen Zusammenarbeit.
Gibt es denn aus diesen ganzen Themenfeldern, die Sie jetzt schon genannt haben, irgendeinen konkreten Ansatz, wo man weiß, zum Beispiel eben, weiß man ja, dass Trump kein Freihandelsliebhaber ist, also TTIP ist zum Beispiel komplett vom Tisch. Also gibt es denn irgendwas Konkretes, das man jetzt schon sagen kann?
Wenn man Trump zugehört hat im Wahlkampf, dann wurde oft rein interpretiert, dass er sich gegen den Freihandel ausspricht. Wenn man aber genau mal nachliest, was er in den Reden so sagt, dann sagt er oft, wir müssen bessere Deals aushandeln. Wir müssen Die Deals, die wir haben, also die Abkommen, die wir haben, müssen wir verbessern oder neu verhandeln. Ich bin da nicht so ganz sicher, ob er grundsätzlich gegen den Freihandel ist. Ich glaube, jetzt bezüglich TTIP wird es natürlich eher schwieriger, dann jetzt die deutsche Bevölkerung damit an Bord zu holen, weil hier die Ablehnung gegenüber den Vereinigten Staaten, geführt von Republikanern und Donald Trump, wahrscheinlich noch steigen wird.
Angela Merkel hat ja heute erstmal gratuliert Donald Trump und dann gesagt, so weit die demokratischen Werte und auch Dinge wie Toleranz geachtet werden, steht einer erfolgreichen Zusammenarbeit nichts im Wege. Die Beziehung zwischen Deutschland und den USA, wie könnte das unter Trump denn vielleicht aussehen?
Also ich fand dieses Statement von Angela Merkel durchaus bemerkenswert. Normalerweise, gerade auch von einer CDU-Politikerin, erwartet man, dass das transatlantische Verhältnis in keinster Weise in Frage gestellt wird, dass man gratuliert und dass man sagt, wir haben diese Partnerschaft und wie das in den letzten Jahren immer passiert ist. Das klang heute so ein bisschen anders. Also ich fand das bemerkenswert und ich fand das mutig auch von Angela Merkel, dass sie gesagt hat, das sind die Prämissen. Das muss das gemeinsame Verständnis ausmachen und dann sind wir dazu bereit, zu kooperieren und weiterhin an dieser Partnerschaft zu arbeiten. Das fand ich, wie gesagt, bemerkenswert und auch mutig.
Mhm. Herr Knüpfer, wir haben irgendwann mal von Amerika das Demokratieverständnis gelernt. Haben Sie denn Bedenken, dass es da in Zukunft nicht mehr so viel zu lernen gibt?
Ich glaube, Deutschland hat sich gut gemacht in der Zwischenzeit und ich glaube, dass mittlerweile auch die Vereinigten Staaten, teilweise von Europa und auch von Deutschland, gewisse Dinge lernen können. Was ich jetzt aber sehe in den ersten Stunden nach dieser Wahl, ist, dass es Traditionen gibt in den USA, die, glaube ich, stärker sind, Kontinuitäten gibt, die stärker sind als einzelne Personen. Und man sieht jetzt auch in der ersten Rede von Trump, man sieht in den Reden anderer führender Republikaner und bestimmt auch noch von Hillary Clinton, dass nach diesem erbittert geführten Wahlkampf jetzt auch wieder ein anderer Ton angeschlagen wird und man wieder aufeinander zugeht. Und ich glaube, man sollte diesen Wahlkampf jetzt auch nicht unbedingt überbewerten. Er wurde sehr hart ausgefochten, aber ich glaube, es gibt das Potenzial, jetzt wieder aufeinander zuzugehen und dann auch demokratisch und mit Respekt miteinander umzugehen.
Kurt Knüpfer vom John F. Kennedy Institut über die Bedeutung der US-Wahl für die Beziehung zwischen Deutschland und den USA war das. Er hat auch gesagt, die Prognosen, die Wahlprognosen, die waren vorher eindeutig, Sebastian, das ist auch ein Problem, das wir bei dieser Wahl öfter mal mitbekommen haben, dass man an der einen oder anderen Stelle dachte, das wird ein klares Ding für Hillary eigentlich.
Ja, ne? Vor allem nach dieser Sexismus-Geschichte, wo der Trump das Video aufgetaucht ist, da war das irgendwie relativ eindeutig, dann ging es wieder andersrum. Und man hat aber oft parallel unterschiedliche aussagekräftige Prognosen gehört. Da war ich auch immer verwirrt und habe den Eindruck, man hat sich dann am Ende oftmals die gepickt, wo Hillary 2-3 Punkte oben lag, den Rest ausgeblendet und dachte, bald ist Wahl, dann ist es vorbei.
Das ist lustig, man nimmt eigentlich das an, was man gerne lesen möchte. Oder man liest vielleicht einfach nur eine Headline.
Ja, es scheint so.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kanada, darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Kanada hat sich ja in den letzten Jahren als eines der Urlaubsziele weltweit entwickelt und passend zum 150. Geburtstag der kanadischen Nation nächsten Jahr hat der Reiseführer, dem wir alle vertrauen, Lonely Planet, sein Best-of-Traveler-Guide in dieser Reihe Kanada als Trendziel Nummer 1 für 2017 ausgewählt. Aber auch ohne diese Empfehlung haben nach der US-Wahl wohl viele Amerikaner Kanada im Visier, könnte man sagen, Sebastian, ne?
Ja, und das nicht als Reiseziel, sondern als dauerhaft neuen Wohnsitz. Denn viele, viele Amerikaner, die googeln sich jetzt die Finger zum Thema Move to Canada wund. Und das so intensiv, dass die offizielle Homepage der kanadischen Einwanderungsbehörde heute komplett zum Erliegen gekommen ist. Ich habe es vorhin nochmal probiert, vor 3 Stunden, da ging es wieder, weil die vielen Amerikaner, weil viele wahrscheinlich schlafen gegangen sind. Und nachher nochmal probieren. Bereits im Februar diesen Jahres hatte eine kanadische Insel damit gescherzt, US-Bürger wohlwollend aufzunehmen, die unter einem Präsidenten Trump das Leben in den USA nicht mehr ertragen könnten. Da kann man nur hoffen, dass die Kanadier jetzt nicht auf die Idee kommen, dem bevorstehenden Ansturm zum Trotz einen Grenzzaun zu errichten.
Wie sind denn die offiziellen Reaktionen? Kanadische Regierung, Justin Trudeau, eher Mauer bauen oder eher nicht?
Ach, der super, mega erfolgreich und allseits beliebte Justin Trudeau, der kanadische Premierminister, der hat heute verkündet, dass Kanada keinen engeren Freund, Partner und Verbündeten als die Vereinigten Staaten von Amerika haben. Er sagte weiter, wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren mit dem designierten Präsidenten Trump, dessen Regierung und dem Kongress der Vereinigten Staaten bei Themen wie Handel, Investitionen und internationalem Frieden und Stabilität zusammenzuarbeiten. Jetzt noch was Schönes. Die Beziehung USA-Kanada titulierte er als Vorbild für die Welt.
Wie ist denn da eigentlich der momentane Stand in Kanada? Ist denn die Regierung auf Flüchtlinge angewiesen oder wehren die sich auf so einen Zustrom wie einige Mitglieder in der EU?
Also der offizielle Twitter-Account Canada, der hat vor ca. 20 Stunden gepostet, in Canada, immigrants are encouraged to bring their culture, traditions with them and share them with their fellow citizens. Klingt nach offenen Armen. Dazu passt auch die Meldung vom 1. November diesen Jahres, dass Kanada im nächsten Jahr, also 2017, um die 300.000 Zuwanderer aktiv aufnehmen will, aber nicht irgendwen, sondern solche Menschen, die das zweitgrößte Land der Erde ein bisschen verjüngen und dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln.
Ja, schau an. In das Beuteschema könnten ja auch der ein oder andere Promi dann reinpassen, ne? Gibt's da Auswanderungstendenzen?
Ja, die gibt's. Der Rapper Snoop Dogg mal wieder. Der hat vor circa 10 Stunden ein Bild von der Skyline der kanadischen Metropole Toronto gepostet. Darüber steht My New Home. Und ich weiß gar nicht, wie es mit dem Kiffen ist. Das muss man sehen bei Snoop Dogg. Und im Vorfeld der Wahl haben zahlreiche Promis damit gedroht, die USA zu verlassen und in das Geburtsland von Justin Bieber überzusiedeln. Darunter zum Beispiel der Breaking Bad Star Bryan Cranston, der sagte Richtung Kanada, ich wäre ein Auswanderer, absolut, ich würde auf jeden Fall gehen. Oder der Musiker und Kanadier Neil Young, der in Kalifornien wohnt. Mhm. Wenn Donald Trump Präsident der USA wird, werde ich in diesem Land wohl nicht mehr leben. Ja, und auch Miley Cyrus machte große Ankündigungen. Mein Herz ist in 100.000 Teile zersplittert, schrieb der Popstar. Ich werde auswandern, wenn das mein Präsident wird. Ich sage nichts, das ich nicht so meine.
Hm. Tja, jetzt mal muss sie liefern. Ja, auf jeden Fall. Als Vorbild für die Welt bezeichnet Kanadas Premier Justin Trudeau die Beziehung zwischen den USA und Kanada. Viele Promis erwägen jetzt den Umzug, weil sie mit Donald Trump an der Spitze nicht mehr in den Staaten wohnen wollen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Facebook-User Olaf schreibt bei uns, wenn nicht mal die Wahlprognosen stimmen, was stimmt dann überhaupt noch? 3 Fragezeichen gibt's da hinten drauf für dieses Zitat. Und in der Tat lagen ja die Prognosen bei dieser US-Wahl an der einen oder anderen Stelle daneben. 3 Prozentpunkte Vorsprung hieß es zum Beispiel noch bei Hillary Clinton vor der Wahlnacht. Der unvorhersagbare Präsident Donald Trump ist es dann geworden, so schreiben es die Medien. Die Prognosen haben versagt. Wir fragen uns deshalb, warum brauchen wir eigentlich noch diese Wahlumfragen? Beim Brexit, der Abstimmung über den Austritt Großbritanniens aus der EU, da haben die Umfragen ja auch was anderes vorhergesagt. Also weg damit. Dann hätte jedoch Nico Siegel keinen Job mehr und das wollen wir ja auch nicht. Nico Siegel arbeitet bei Infratest DIMAP, dem Trend- und Wahlforschungsinstitut aus Berlin. Er ist Geschäftsführer und mit ihm habe ich heute gesprochen. Ich wollte wissen, warum die Umfragen in den USA so daneben lagen.
Also es ist noch ein bisschen frisch jetzt. Noch ist das amtliche Endergebnis gar nicht da. Aber klar ist, dass wir jetzt heute am Tag danach natürlich in verschiedenen Medien die Resonanz haben, dass die Umfragen komplett daneben lagen. Ich würde das gern ein bisschen korrigieren, obwohl wir als Infratest DIMAP natürlich da gar nicht selber beteiligt waren. Also wenn Sie jetzt sagen, komplett falsch, die Tendenz der Vorwahlerhebung und der nicht Exit-Poll-basierten Umfragen war mehrheitlich falsch. Es gab aber auch Polster, das kann man ja relativ einfach nachschauen, die richtig lagen, die Donald Trump leicht vorne sahen. Der Durchschnitt bei den letzten Vorwahlerhebungen für Hillary Clinton auf der nationweiten Ebene lag bei ca. 47%. Im Moment bei den Auszählungen, die nicht endgültig sind, liegt sie bei 47,6%. Also das ist alles andere, als dass jetzt alle Polls in den USA komplett falsch lagen. Was sich abzeichnet ist, dass der Anteil der Wählerstimmen für Donald Trump in der Größenordnung durchschnittlich von 2-3 Prozentpunkten unterschätzt wurde. Und das liegt eigentlich, wenn man ehrlich ist, im Bereich dessen, was statistische Fehlerkorridore bezeichnet, was im Übrigen alle seriösen Polster auch in den USA betont haben, nämlich dass das der Race too close to call ist. Mhm. Trotzdem herrscht natürlich jetzt nachvollziehbarerweise auch der Eindruck, dass viele ein gutes Stück weit daneben lagen.
Was wir heute auch immer wieder gehört haben und auch noch hören, ist, dass viele Menschen auch in diesen Stimmungsumfragen zum Teil vielleicht gar nicht angegeben haben, was sie eigentlich wählen. Da ist auch mal das Wort gelogen schon gefallen. Hat man da kein Vertrauen in diese Umfrageinstitute oder sind die Fragen, die da gestellt werden, vielleicht zu schwierig?
Also, dass sie zu schwierig sind, das glaube ich nicht. Es ist schwieriger, Menschen mit, sagen wir mal, rechten Einstellungen, rechtspopulistischen Einstellungen vielleicht in solchen Umfragen so präzise abzubilden, wie Menschen, die anderen politischen Neigungen entlang orientiert sind.
Warum? Sagen Sie mal genau, warum?
Da gibt es zwei hauptsächliche Erklärungsansätze. Das erste ist das, was die britischen Wahlforscher schon vor vielen Jahrzehnten als den Tory-Shy-Away-Effekt genannt haben. Das heißt, dass konservative Wähler eher dazu neigen, mit ihren Meinungen etwas vorsichtiger umzugehen und vielleicht das ein oder andere auch aus Gründen der sozialen Erwünschtheit sich nicht so outen. Das Zweite, das kennen wir ja auch aus den Umfragen in Deutschland, ist, es ist natürlich auch schwieriger, Menschen, die relativ weit im rechten Spektrum anzusiedeln sind, entsprechend für Umfragen zu gewinnen. Und das Einzige, was dort hilft, und daran arbeiten wir jetzt für die deutsche Situation auch zum Beispiel mit der AfD, ist, dass man auf Basis des Erfahrungswissens die Schätzmodelle entsprechend kalibriert und dann möglichst nah an den wahren Wert in der Gesamtbevölkerung heranzukommen.
Ja, Herr Siegel, wie muss man denn dann genau diese Umfragen umstrukturieren oder wie muss man denn dann neu untersuchen, damit diese Fehlerkriterien rausfallen?
Also Sie können bei Umfragen im Übrigen wie bei vielen anderen Messungen von komplexen sozialen oder politischen Problemen den Fehler niemals auf Null setzen. Ich glaube, dass mit etwas Abstand zu dem heutigen Tag auch die Diskussion über die angebliche Krise der Umfrageforschung in den USA wieder etwas abflauten wird. Denn wenn Sie es jetzt nochmal in durchschnittlichen Prozentabweichungen betrachten, dann waren das im Prinzip keine riesigen Vorhersagefehler. Da gab es durchaus bei früheren Wahlen größere Korridore. Das Hauptproblem besteht darin, dass hier Meinungstrends zu bestimmten Zeitpunkten wie Prognosen behandelt werden. Aber alles, was nicht am Wahltag erhoben wird, mit der Frage, was würden Sie denn wählen, wenn jetzt heute oder am kommenden Dienstag die Wahl stattfinden würde, das sind im Endeffekt Schätzungen und Schätzungen sind per Definition immer auch mit einem Fehlerkorridor versehen. Und in diesem Fall hat die Mehrzahl der Trenderhebungen kurz vor der Wahl eben den falschen Trend angezeigt. Viele haben aber auch darauf hingewiesen, entscheidend sind die Swing States und nicht letztendlich das, was auf nationaler Ebene an Stimmenverteilung herauskommt.
Ihrer Meinung nach haben diese Einschätzungen vor der Wahl denn den Ausgang der Wahl beeinflusst?
Das ist immer die große Diskussion. Beeinflussen Umfragen, die relativ kurz vor der Wahl veröffentlicht werden, das Wahlverhalten? Also zwei Punkte dazu. Wir in Deutschland bei Infratest DIMAP veröffentlichen zum letzten Mal 10 Tage vor der jeweiligen Wahl unsere Umfragen, um eben genau diese These, dass dann spät veröffentlichte Umfragen noch das Wahlverhalten kurzfristig beeinflussen könnte, da auch ein bisschen zu korrigieren. Das Zweite ist, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen nehmen Umfragen wahr und wie viel orientieren ihr Wahlverhalten entlang der letzten Ergebnisse, zum Beispiel aus taktischen Erwägungen, dann wissen wir, das ist immer eine Minderheit.
Also die Umfragen in den Staaten, sie lagen mit der gewohnten Fehlerquote richtig, sagt Nico Siegel von Infratest DIMAP. Und Meinungstrends sind keine Wahlprognosen. Erst am Wahltag selbst kann man valide etwas sagen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sebastian und ich, wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass es irgendwie ja auch unfair ist, dass so die absoluten Zahlen in dieser US-Wahl für Hillary Clinton sprechen, was ja auch so ein bisschen, kann man durchaus ein Demokratieverständnis irgendwie ansetzen und sagen, naja, der am meisten Leute hinter sich hat, der sollte eigentlich dann auch gewinnen. Es gibt jetzt da weitere Zahlen, konkretere?
Ja, ich bin mal bei CNN.com und da sehe ich gerade, Hillary Clinton hat jetzt 59.598.000 Stimmen und ein paar gequetschte und Donald Trump 59.392.000, sprich ungefähr 210.000 Stimmen weniger. Das ist fast so viel wie Bevölkerung in Island, das sind 320.000. Und wenn man sich überlegt, davon ist vielleicht die Hälfte oder ein bisschen mehr stimmberechtigt von den Isländern, dann passt das ziemlich genau, muss
also
ich sagen.
Trump hat einmal Island verloren, aber hat trotzdem Präsident.
Island braucht kein Mensch, man sieht's wieder.
So sieht's aus bei der Wahl. Eine kleine Ration Wissen hat jetzt auch Veronika von Borries für uns.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Mächtige Freunde zu haben hat Vorteile. Das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Schimpansen. Das zeigt eine Studie an Schimpansen aus einem Schutzgebiet in Tansania. Primatenforscher haben Daten zum Sozialverhalten der Affen analysiert. Dabei fiel ihnen auf, dass Männchen von einer Freundschaft zum Gruppenchef profitieren. Und zwar, weil sie sich öfter mit den begehrtesten Weibchen der Gruppe paaren können. Die Forscher sagen, Alpha-Männchen könnten sich mit solchen Sexgelegenheiten bei ihren Freunden revanchieren. Zum Beispiel, wenn die ihnen im Kampf gegen andere Männchen geholfen haben. Laut den Wissenschaftlern zeigt ihre Studie eine wichtige Funktion sozialer Bindungen. Sie helfen Männchen, die nicht ganz oben in der sozialen Hackordnung stehen, sich trotzdem fortzupflanzen. Freundschaft, so die Autoren, zahlt sich halt aus. Die griechische Inselgruppe Santorin ist bekannt für ihre leuchtend weißen Häuser und blaue Kuppeln. Heute ist sie ein beliebtes Touristenziel, vor 3600 Jahren, weil die Vulkaninsel der Ausgangspunkt eines Tsunamis im Mittelmeer. Wie es zu der katastrophalen Flutwelle kam, haben Forscher jetzt rekonstruiert und im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht. Damals brach der Vulkan unter der Insel aus. Dabei schleuderte er offenbar so schnell so viele Glutlawinen aus, dass es zu der Flutwelle kam. Im weiteren Verlauf des Vulkanausbruchs stürzten Teile des Kraterrands in sich zusammen. Bislang hatte man angenommen, dass das den Tsunami ausgelöst hat, aber dem widersprechen die neuen Funde der Geologen. Der Vulkanausbruch hüllte vor 3600 Jahren das östliche Mittelmeer in eine dicke Aschewolke. Wolke und Flutwelle trafen unter anderem die Insel Kreta. Dort lebten damals die Minoer, die erste europäische Hochkultur, die um diese Zeit auch unterging. Wer fliegt schneller, Vögel oder Fledermäuse? Bislang galten Vögel als die Rekordhalter, denn durch ihre Flügelform haben Fledermäuse einen größeren Luftwiderstand, was sie langsamer macht. Doch Forscher aus Konstanz und den USA melden jetzt einen neuen Geschwindigkeitsrekord bei der brasilianischen Bulldog-Fledermaus. Die Art kommt in Amerika häufig vor und ist im Logo zum Beispiel einer bekannten Rummarke. Bis zu 160 Kilometer in der Stunde fliegt diese Fledermaus schnell. Damit können Vögel kaum mithalten. Mauersegler, die als die schnellsten Vögel im Horizontalflug gelten, kommen auf 112 km/h. Allerdings sind andere Biologen noch nicht ganz bereit, die Fledermäuse zu den neuen Rekordfliegern zu erklären. Im Magazin New Scientist merken sie an, dass für die Fledermausstudie die Fluggeschwindigkeit anders ermittelt wurde als sonst bei Vögeln.
D-Radio Wissen.
Heute, da hatte man das Gefühl, alle haben irgendwie was zu sagen, auch ungefragt. Die Facebook-Timeline war voll mit Meinungen und Kommentaren zum Präsidenten, zum kommenden Präsidenten der USA, was die Prominenten, die Schauspieler, die Musiker, die Künstler gesagt haben. Das hatten wir vorhin schon, jetzt wollen wir an dieser Stelle mal den Blick ja auf deutsche Reaktionen im Netz heben, Sebastian.
Ja, Angela Merkel haben wir ja schon gehört und der SPD-Chef, der Vizekanzler Sigmar Gabriel, hat den designierten US-Präsidenten Donald Trump als Vorreiter einer neuen, autoritären und chauvinistischen Internationalen kritisiert. Deswegen sei Trump für Gabriel eine Warnung an uns Deutsche. Ein vielleicht vermeintliches Mitglied dieser Internationalen, die Gabriel angesprochen hat, soll wohl die AfD sein, die Alternative für Deutschland. Deren Mitglied Frauke Petri verlautete via Twitter, die Amerikaner haben sich für den politischen Neuanfang und gegen Filz/Korruption entschieden. Diese Chance ist historisch. Und Cem Özdemir von dem Bündnis 90 der Grünen hat das hier gesagt.
Es ist Wasser auf die Mühlen von allen Populisten in jedem einzelnen Mitgliedsland der Europäischen Union. Wer heute Abend sich sicherlich gefreut hat, das ist Wladimir Putin. Wer sich sicherlich gefreut hat, das ist Viktor Orban. Wer sich sicherlich gefreut hat, das ist Recep Tayyip Erdogan. Alle die, die mit liberalen Werten, mit Frauenrechten, mit schwulen Lesben, mit einer offenen Gesellschaft, mit einer bunten Gesellschaft nichts zu tun haben, die sind auf dem Vormarsch. Das heißt aber auch für die Demokraten, für die, die für die liberale, offene Gesellschaft stehen, dass die Zeit des Wattebäuschenwerfens vorbei ist. Jetzt muss man die Boxhandschuhe auspacken.
Und das finde ich schon echt interessant.
Die Boxhandschuhe auspacken.
Ja, das lässt so ein bisschen aufhorchen. Wenn ist so ein Ausblick auf die Bundestagswahl nächstes Jahr, 2017. Mhm. Vielleicht will man ja der AfD oder wem auch immer anderen Populisten, die meinen, jetzt ein bisschen durch Lügen oder Aggressivität im Wahlkampf auftreten zu müssen, vielleicht anders Parodie zu
geben. Wir versuchen das morgen mal zu analysieren in unserer Frühsendung Hielscher oder Hase ab 6.30 Uhr bis 10 Uhr. Gibt denn diese Wahl jetzt auch Aufwind für andere Populisten? Mhm. Beziehungsweise was bedeutet Populismus heutzutage denn überhaupt noch? Werden jetzt Wahlkämpfe, vielleicht auch die Bundestagswahl, nur noch noch mit Emotionen und mit Ängste, so wie es bei Trump ja auch war, geführt. Das schauen wir uns morgen an in Hielscha oder Hase. Wollen aber noch ganz kurz bei den Reaktionen bleiben. Gab es sicherlich auch welche, die ordentlich eine Kiste Humor dabei hatten, oder?
Niemand Geringeres als Helge Schneider stellt sich nämlich zur Wahl als Präsident für den gesamten Kontinent plus Amerika und England, wie er sagt, denn, Zitat, man muss jetzt sicherlich sehr beruhigend und beschönigend vorgehen, aber ich kann es. Ich fange mit Touren für jeder Frau, jedermann an, also keine Angst vor Robert Trump, ich werde kommen. Das gefällt bei Facebook schon mehr als 100.000 Nutzern. Der Postillon, der machte heute mit der Schlagzeile auf historischer Sieg. Donald Trump zieht als erster Clown ins Weiße Haus ein. Da heißt es unter anderem, mit seiner lustigen Clown-Perücke, seiner bronzeroten Nase und zeitlosen Slapstick-Einlagen bringt Trump schon seit Jahren groß und klein zum Lachen. Vielleicht auch deshalb wurde seine Ankündigung, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden zu wollen, zunächst von vielen als weitere brillante Performance des liebenswürdigen Milliardärs betrachtet.
Nicht zu viel Zynismus an dieser Sache, ne? Also ich meine, das darf schon auch sein und Humor muss auch sein, aber...
Der Postillon.
Ja, da darf das natürlich. Sportlern wird ja immer so nachgesagt, ja, entweder bist du Sportler oder du hast was mit Politik am Hut. Ja. Aber gab es Reaktionen auch von den Sportlern?
Ja, die gibt es, auch wenn ich bisher keine einzige Reaktion von einem deutschen Sportler auftreiben konnte, so doch zumindest eine Reaktion des spanischen Nationalspielers Javier Martinez, der beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München kickt, der schreibt, the end of my MLS dream in the future und dann drei weinende Smileys, dazu muss man sagen, die MLS steht für die Major League Soccer, also der amerikanischen Bundesliga sozusagen, in die sich alternde Stars am Ende der Karriere flüchten, um noch so ein bisschen Kohle zu machen. Andere Sportler haben sich auch gemeldet, zu Wort gemeldet, der amerikanische Basketballspieler Chris Humphreys twitterte nur Make America Great Again. Also den Wahlkampfslogan von Donald Trumps Kampagne scheint wohl mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Und die ehemalige Weltranglisten-Erste im Damentennis und Amerikanerin Martina Navratilova schreibt, I knew America was racist, but not this much, and I had no idea America was this sexist. Shame on us. Und jetzt habe ich gerade noch was wirklich Nettes gesehen im Internet. Da war Donald Trump mal zu Besuch in Serbien und hat eine andere Tennisspielerin sehr bewundert. Und zwar... die Frau von Bastian Schweinsteiger, Anna Ivanovic. Genau, er sagte, sie ist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Einfach die schönste. Muss Basti reingrätschen.
Keine weiteren Fragen. Reaktionen auf die US-Wahl waren das...
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Clintons Wahlkampfmanager hat gestern allen Demokraten ja mitgeteilt, Hillary Clinton spricht nicht unserer Zeit. Heute war es dann soweit und Hillary Clinton ist vor die Presse getreten und vor ihre Anhänger getreten und hat den vielleicht für den einen oder anderen überraschenden Satz gesagt, dass sie sich eine Zusammenarbeit mit Donald Trump vorstellen kann.
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans.
Diese Rede war sehr gefasst. Sie wirkte auf uns recht positiv. Außerdem hat Hillary Clinton auch gesagt, wie es ihr geht.
I know how disappointed you feel because I feel it too.
Dorothea Hahn ist USA-Korrespondentin der Tageszeitung Taz und Autorin der Biografie Hillary. Und mit ihr spreche ich jetzt über die Zukunft von Hillary Clinton. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Die Rede, ich habe es gerade schon gesagt, von Hillary Clinton, sie kam für uns sehr gefasst rüber. Sie wirkte auch positiv an der einen oder anderen Stelle. Wie hat sie auf Sie gewirkt?
Also auf mich hat Hillary Clinton schon gewirkt wie jemand, der eine Nacht lang ihre Wunden geleckt hat. Sie hatte so ein bisschen aufgeschwollenes Gesicht und ich hatte manchmal den Eindruck, sie steht kurz vor den Tränen. Ich hatte da also ein anderes Gefühl als sie. Und es hat mich auch nicht bewundert. Erstens hat Hillary Clinton schon bei anderen Gelegenheiten mit der Rührung gekämpft. Da war das aber eher positiv, nämlich zum Beispiel Anfang Juni in Brooklyn, als sie schließlich genügend Delegierte zusammen hatte und wusste, dass sie die offizielle demokratische Kandidatin werden würde. Auch da kämpft sie mit so einem Ausbruch von Emotionen. Aber positiv war natürlich daran, dass sie ihren Anhängern und Anhängerinnen gesagt hat, kämpft weiter, wörtlich. Und dass sie aufgefordert hat, das auch bis zum Ende ihres Lebens, also zum Ende des Lebens der Anhängerinnen zu tun. Aber zugleich war das ein Abschied von Hillary Clinton aus der Politik.
Aha,
sie, 69,
sie sagen also, sie wird ihre öffentlichen Ämter niederlegen.
Frau Clinton hat im Moment als öffentliches Amt nur das gehabt, Wahlkämpferin und mutmaßliche nächste Präsidentin der USA zu sein. Mhm. Und das ist ja nun vorbei seit gestern.
Na, andererseits lässt sie sich ja die Tür auf, indem sie sagt, Donald Trump kann gerne mit ihr zusammenarbeiten.
Ich glaube, das gehört zum üblichen Ton bei solchen Reden, wo man seine eigene Niederlage eingesteht dazu. Und ich fand auch das eher halbherzig. Sie hat nicht gesagt, er wird ein guter Präsident werden, sondern sie hat gesagt, ich hoffe, er wird ein guter Präsident werden. Und das klang für mich schon relativ distanziert. Im Augenblick weiß niemand so richtig, wer was und was mit diesem Präsidenten Trump zusammen tun kann. Selbst das Wort Präsident Trump kommt den Leuten hier noch nicht so richtig aus dem Mund. Das ist noch so neu, so überraschend. Darauf hatten sich weder die Demokraten eingestellt, noch viele Republikaner. Mhm. Es galt so als ausgemachte Sache in den letzten Tagen, Frau Clinton gewinnt.
Jetzt haben Sie gesagt, Frau Hahn, Hillary Clinton wirkte auf Sie gezeichnet, auch von dieser Nacht. Sie hat sich ja diese Auszeit genommen. Gibt es denn inzwischen eine Erklärung, warum sie erst heute aufgetreten ist?
Also letzte Nacht, als Podesta, der Chef ihrer Kampagne, ans Mikrofon gegangen ist und den Anhängern gesagt hat, geht schlafen, da war es 2.05 Uhr. Um die Uhrzeit war das Kongresszentrum, wo das Ganze stattfand, was ja als Siegesfeier gedacht war, war das schon ziemlich leer. Die Leute hatten stundenlang geweint und sich umarmt und dann hatte sich der Saal allmählich geleert. Das war ein ganz normaler Dienstag, mitten in der Woche. In den USA wählt man ja an einem Arbeitstag. Mhm. Die Leute mussten auch nach Hause. Hillary Clinton war bestimmt extrem schockiert und sie hat außerdem sich die Frage gestellt, wen kann ich erreichen, wenn ich nach 2 Stunden nach Mitternacht über Fernsehen spreche.
Also Sie glauben, dass sie heute mehr erreicht hat und Sie münzen das nicht darauf, dass sie vielleicht einfach, das ist ja total menschlich, platt und fertig war?
Würde ich auch nicht ausschließen.
Okay. Dorothea Hahn, US-Korrespondentin der Tageszeitung Taz und Autorin der Biografie Hillary über Hillary Clinton. Ganz liebe Grüße in die Staaten. Schönen Tag Ihnen. Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mexikanische Produkte mit Importzöllen versehen, eine Mauer nach Mexiko bauen. Damit hat der zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, ordentlich Stimmung gemacht im Wahlkampf. Aber wie geht es denn den Mexikanern heute? Das wollen wir herausfinden und sprechen mit unserer Korrespondentin Anne Mallmann live in Mexiko-Stadt an dieser Stelle. Anne, wie ist Mexiko in diesen Vormittag gekommen? Es ist 12.49 Uhr bei dir.
Schwer verkatert, heute Morgen auf jeden Fall, dazu passend das Wetter. Mexiko-Stadt ist heute wolkenverhangen, grau, es regnet, die Menschen ziehen lange Gesichter, alle stehen unter Schock immer noch, würde ich sagen. Das war wirklich so ein kollektives Zittern in der vergangenen Nacht und entsprechend verkatert sind heute alle.
Diese Ankündigung, dass eine Mauer gebaut werden soll an der Grenze zu Mexiko, wie groß ist die Angst dort in der Bevölkerung?
Das ist auf jeden Fall eine der größten Ängste. Dann auch das, was du schon erwähnt hast, die Importzölle für mexikanische Produkte, worüber sich auch viele Sorgen machen, ist, dass Trump ernst macht mit seiner Drohung, dass die Remessas, also die Überweisungen von in den USA lebenden Mexikanern an die Mexikaner zu Hause besteuert werden sollen und vieles mehr. Also die wirtschaftlichen Beziehungen Mexikos zu den USA sind eben sehr, sehr eng. 80% der mexikanischen Exporte gehen in die USA. Man sagt deswegen auch immer, wenn die USA einen Schnupfen haben, dann bekommt Mexiko automatisch eine Grippe. Ja, und diese Grippe ist hier auch schon zu spüren, wenn man mal davon ausgeht, dass Trump der Schnupfen ist, der mexikanische Peso, die Landeswährung, die ist extrem eingebrochen in den vergangenen Stunden. Also zeitweise hat der Peso wirklich 13% Wert verloren. Jetzt pegelt er sich ein, so bei 7-8% weniger. Das ist wirklich ein historischer Tiefstand und das hat natürlich Auswirkungen auf die Bevölkerung. Das war in den vergangenen Monaten auch schon immer so, je nachdem, wie so die Wahlumfragen für Trump aussahen, hat der Peso entweder zugelegt oder hat etwas verloren. Ja, und jetzt eben der extreme Einbruch.
Die Bevölkerung, lass uns kurz dabei bleiben. Hast du denn irgendwie beobachtet, wurde da auch die Wahlnacht in den Lokalen angeschaut? Wie war die Stimmung da?
Ja, auf jeden Fall. Also die Mexikaner, die sind nicht ins Bett gegangen in der vergangenen Nacht, sondern heute Morgen treffe ich eigentlich alle mit dunklen Augenringen. Alle sind wach geblieben, bis dann das Endergebnis tatsächlich feststand. Und die Stimmung war vorher auch hier eher sowieso pro Hillary, aber eben auch hier sind alle davon ausgegangen, dass Hillary das Rennen dann wohl macht, haben den Umfragen vertraut. Und entsprechend groß ist jetzt hier die Enttäuschung tatsächlich. Und die Leute reiben sich eigentlich auch immer noch die Augen.
Mexiko und die USA sind Freunde, Partner, Verbündete, die weiter für die Wettbewerbsfähigkeit und die Entwicklung Nordamerikas zusammenarbeiten sollten. Das sagt heute der Präsident Mexiko, Nieto. Hat er da so ein bisschen verklärten Blick weiterhin?
Ja, also Peña Nieto hat es in der Beziehung Trump nicht so ganz leicht. Trump hat ja Mexiko besucht vor ein paar Monaten, in August war das, und es war so eine Art Überraschungsbesuch. Das wurde Peña Nieto hinterher von der Bevölkerung wirklich um die Ohren gehauen. Wie kann er es wagen, jemanden einzuladen, der die Mexikaner pauschal verunglimpft im Wahlkampf als Vergewaltiger bezeichnet und als Drogendealer, und dem macht er dann die Tür auf und redet hier mit ihm. Es ging in diesen Gesprächen damals wohl auch um diese Mauer, die Trump bauen will an der US-mexikanischen Grenze, und hinterher gab es dann so einen kleinen Streit zwischen den beiden per Twitter ausgetragen. Hat denn Peña Nieto nun gesagt, dass die Mexikaner dafür nichts bezahlen werden, oder hat er nicht? Ihr erinnert euch, dass dann Trump in seiner Rede gesagt hat in Phoenix damals, dass die Mexikaner 100% bezahlen werden, und entsprechend sauer waren die Leute hier natürlich. Und jetzt, dass sich Peña Nieto nun hinstellt und sagt, wir sind Freunde, wir sind Partner, das soll natürlich auch so ein bisschen das Konstruktive betonen. Er will Trump da die Hand reichen. Er hätte ja auch nichts von einer Konfrontation im Moment. Und die Mexikaner schauen sich das natürlich genau an. Auch sie müssen jetzt schauen, wie es mit der Realpolitik weitergeht. Hier hoffen natürlich im Moment alle, dass Trump nicht ernst macht mit seinen Ankündigungen, vor allen Dingen nicht mit den Ankündigungen in wirtschaftlicher Hinsicht, weil es dem Land dann wirklich schlechter gehen würde.
Also bleibt abzuwarten, ob das ganze Geschacher, das da gemacht wurde, das zum Teil auch sehr aggressiv war, von Donald Trump im Wahlkampf dann auch wirklich durchgezogen wird. Anne Mallmann war das, unsere Korrespondentin aus Mexiko-Stadt. Das war die Redaktionskonferenz. Und wir hören uns morgen wieder. Sebastian Rams und Thilo Jahn
wünschen einen schönen Abend
und morgen dann hoffentlich ohne Hackbraten und ohne langes Gesicht. Na, morgen ist dann wieder alles gut.
Weniger Kaffee, alles
bis dahin.
Gut.
Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.